Ja, zunächst mal wieder Grüße aus der Gemeinde Pfarrheim. Wir haben heute nach dem Gottesdienst eine Versammlung. Es geht darum, dass wir eine neue Wahlordnung aufgestellt haben und die alte soll verabschiedet werden und die neue angenommen. Ja, mein Thema heute, die geistliche Waffenrüstung. Ich lese uns jetzt einmal aus Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Also wer vielleicht eine Bibel dabei hat, der kann sie mit aufschlagen, dass ihr mal besser folgen könnt. Ich versuche jetzt das langsam zu lesen. Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Bittet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimund davon rede, wie ich es muss. Ja, wenn wir hier jetzt vorher lesen, dann merken wir jetzt, dass der Paulus zum Schluss seines Briefes kommt. Und jetzt wendet er sich an die ganze Familie Gottes. Und er spricht uns jetzt als Streiter Christi an. Und ich habe gemerkt, jeder echte Christ erfährt schon bald, dass christliches Leben Kampf bedeutet. Die Herrscharen Satans bemühen sich, das Werk Christi zu behindern und zu blockieren. Und je effektiver ein Gläubiger für den Herrn arbeitet, desto mehr wird er den heftigen Angriffen des Feindes ausgesetzt sein. Der Teufel lässt die Namenschristen in Ruhe. In unserer eigenen Kraft sind wir für ihn keine ernstzunehmenden Gegner. Und deshalb werden wir hier als erstes ermahnt, uns im Herrn und in seiner grenzenlosen Macht seiner Stärke immer wieder stärken zu lassen. Unsere Schwäche befiehlt sich der Macht seiner Stärke an. Und das heißt, wir können uns völlig auf ihn verlassen. Und dann steht, wachet, steht fest im Glauben, seid mutig. Und in der Gemeinde Jesu stark zu sein, so steht es schon im 2. Timotheus, Kapitel 2, der Vers 1. Und das zweite Gebot behandelt hier die Notwendigkeit einer Waffenrüstung Gottes. Einer Vollausrüstung. Und der Gläubige muss die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, damit er gegen die Listen des Teufels bestehen kann. Der Teufel hat ja verschiedene Strategien. Entmutigung, Verwirrung, Frustration, moralisches Versagen, lehrmäßiger Irrtum. Er kennt unseren schwächsten Punkt und gerade darauf zielt er. Und wenn er uns nicht auf eine Art unbrauchbar machen kann, dann wird er eine andere Strategie versuchen. Es geht ja um einen Kampf gegen dämonische Kräfte, gegen Heere von gefallenen Engeln, böse Geister, die eine enorme Kraft ausüben. Ja, Christen sollen eine Waffenrüstung tragen. Weshalb soll man denn derartig kriegerische Ausrüstung drohen? Sind wir nicht friedliebend? Im 2. Timotheus 2,24 steht es. Ja, und ich sage, das stimmt. Dessen ungeachtet stehen aber alle wahren Christen in einen Kampf, nicht mit der Absicht zu töten, sondern zu siegen. Und hätte Satan nicht rebelliert, wäre ein solcher Kampf nie möglich gewesen. Doch er lehnte sich auf und verführte Adam und Eva dazu, sich ihm anzuschließen. Seitdem liegt das Weltsystem, das sich entwickelt hat, in der Macht dessen, der böse ist. Der Satan, der Teufel. Wer sich den rechtmäßigen, souveränen Jesus unterwirft, muss dem Einfluss der Welt und ihres Herrschers widerstehen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Er muss sein geistliches Leben kämpfen. Und zu diesem Zweck werden Christen ermahnt. Legt die vollständige Waffenrüstung Gottes an, damit sie gegen die Machenschaften des Teufels statthalten können. So steht es in Epheser 6,11. Und beacht mal, dass die vollständige Waffenrüstung Gottes mächtig ist, um ausreichend geschützt zu sein. Und jetzt untersuchen wir wirklich die Einzelteile der Ausrüstung, die uns der Apostel Paulus beschreibt. Und unterziehen wir uns wirklich einer ehrlichen Selbstprüfung, um uns zu vergewissern, ob wir vollständig für diesen geistigen Kampf ausgerüstet sind. Im Vers 14, in biblischer Zeit trugen die Soldaten einen bis zu 15 cm breiten Ledergürtel. Und er hat als Schutz für die Lenden gedient. Und wenn ein Soldat seinen Gürtel enger geschnallt hat, dann zeigte er damit an, dass er für die Schlacht bereit war. Er veranschaulicht treffend, dass wir Gottes Wort der Wahrheit eng bei uns tragen, um sozusagen uns damit umgürten sollten. Wir sollen tief über die in Gottes Wort enthaltenen Gedanken nachsinnen. Und das wird uns davor bewahren, durch Lüge und Täuschung irregeführt zu werden. Außerdem werden wir uns die Aussprüche aus dem Mund Gottes in geistiger Hinsicht stützen und stärken und uns helfen, an dieser Sicht festzuhalten. Der zweite, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer eines Soldaten schützte ein lebenswichtiges Organ, nämlich das Herz. Als Teil der geistigen Waffenrüstung, die Gott uns gibt, schützt demnach Gerechtigkeit unser Herz. In der Bibel wird das Herz passenderweise als Symbol für unser inneres Wesen gebraucht. Unsere Gefühle, Gedanken und unsere Wünsche. Da die Bibel auch sagt, dass das Herz zum Bösen neigt, ist es unerlässlich, die Entschlossenheit zu entwickeln, an Jesu Maßstaben der Gerechtigkeit festzuhalten. Der Gehorsam gegenüber Gott darf keine heuchlerischere zur Schaustellung sein, sondern sie soll aus dem Innern kommen. Das erfordert, dass wir eine starke Liebe zur Gerechtigkeit entwickeln und damit auch eine starke Abneigung gegen die Gesetzlosigkeit. Dadurch wird unser Herz dann geschützt werden. Eure Füße beschut mit der Ausrüstung der guten Botschaft des Friedens. Sind unsere Füße so ausgerüstet? Gehen wir regelmäßig in den Gottesdienst, damit wir die gute Botschaft hören können und auch verkündigen können? Strengen wir uns an, die Qualität unserer Predigt vielleicht, unserer Tätigkeit zu verändern, zu verbessern? Die Menschen mögen gleichgültig oder teilnahmslos sein oder gegnerisch reagieren. Weil wir predigen, werden wir unter Umständen sogar verfolgt. Das lesen wir immer wieder. Wenn Christen jedoch unbeirrt damit fortfahren, entwickeln sie Ausharren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Eine Aussage, die vor Satans Angriffen schützt. Der Paulus, das wissen wir ja alle, war ein eifriger Prediger, obwohl er verfolgt wurde. Und wir werden ermuntert, seine Nachahmer zu werden, so wie er Christi Nachahmer war. Und um ein Nachfolger zu bleiben, brauchen wir Vertrauen in die gute Botschaft. Nur so kann Gott seinen Heiligen Geist in uns wirken lassen, um so seinen Willen durchzuführen. Und wenn wir uns vor ihm leiden lassen, dann werden wir standhaft. ist es nicht eine wunderbare Verheißung und ein Schutz zugleich? Und jetzt kommt's. Nehmt den großen Schild des Glaubens. Im Altertum schützte sich so ein Soldat mit einem ganz großen Schild vor Speeren und Pfeilen. Hätte er kein Schild benutzt, wäre er möglicherweise schwer verletzt oder sogar getötet worden. Ich denke, wir Christen sehen uns noch in tödlicheren Waffen konfrontiert. Dem brennenden Geschossen dessen, der böse ist. Und der schließt alle Mittel ein, die Satan aufbietet, um unseren Glauben zu schwächen und uns in geistlicher Hinsicht zu töten. Dazu gehören Verfolgung, Lügen, trügerische weltliche Philosophien, materialistische Verlockungen und die Versuchung, unsittliche Handlungen zu begehen. Zum Schutz gegen all dies benötigen wir einen ganz großen Schild. Und ich sage, wir können es uns nicht leisten, an irgendeiner Stelle verwundbar zu sein. Und wenn wir zurückschauen, dann sehen wir, Abraham und seine Frau Sarah hatten einen starken Glauben. Obwohl sie das zeugungsfähige Alter bereits überschritten hatten, setzten sie Glauben in die Verheißung Gottes, dass ihnen ein Same geboren werde. Und später bekundete Abraham bemerkenswertes Glauben, als er dem Gebot gehorchte, Isaak zu opfern, den einzigen Sohn von seiner geliebten Sarah. Wir wissen es alle, Gott hielt Abraham zurück und sorgte für Ersatzopfer. Doch Abraham war bereit zu gehorchen. Und warum? Weil er einen unerschütterlichen Glauben an die Fähigkeiten Gottes hatte, seinen Sohn aufzuerwecken und ihm die betreffenden Verheißungen zu erfüllen. Das können wir nachlesen im Römer 4, 16 bis 21 oder in Hebräer 11, 11. Aber auch der Mose hatte Glauben von der Art, wie wir ihn manchmal benötigen. Er verwarf den Reichtum Ägyptens und er erwählte es stattdessen, das Los des unterdrückten Volkes Gottes zu teilen. Weshalb? Weil er wusste, Gott existiert und dass er die Israeliten retten werde. So stark war Moses Glaube, dass er standhaft blieb, als sähe er den Unsichtbaren selbst. Ist unser Glaube an Gott genauso stark? Haben wir so ein enges Verhältnis zu Gott, so dass wir ihn sehen könnten? Sind wir bereit, jedes Opfer zu bringen oder jede Schwierigkeit zu erdulden, um unser Verhältnis zu Gott aufrechtzuerhalten? Haben wir einen festen Glauben an Gott? Das frage ich mich immer wieder. Wenn ja, dann werden den Satan seine brennenden Geschosse unserem Schild des Glaubens, die können noch nichts anhaben, die können es nicht durchdringen. Und durch eine genaue Erkenntnis wurde der Sinn eines Christen zwar wieder neu gestaltet, doch ist der Betreffende nach wie vor schwach und unvollkommen. Ich denke, das wissen wir selber in unserem Leben, wie das manchmal funktioniert. Lassen wir unseren Sinn durch die vom Geist der Welt erzeugte glaubenszerstörende und unreine Denkweise ernähren, dann wird unsere Zuversicht, gerettet zu werden, die wird nachlassen und unter Umständen völlig verschwinden. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Das Schwert des Geistes, und das ist Gottes Wort, so steht es in Epheser 6,17b. In der christlichen Kriegführung trifft das Sprichwort zu: Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn uns unsere mit der guten Botschaft des Friedens beschuhten Füße zu Ungläubigen tragen, sind wir nicht unbewaffnet. Gottes Wort, die Bibel, dient uns wie ein mächtiges Schwert. Dazu religiöse Lügen und falsche Auffassungen zu zerschlagen und aufrichtig gesinnten Personen zu helfen, geistliche Freiheit zu finden. Ich denke, wir wissen alle, was es heißt, geistig frei zu sein. Und Jesus demonstrierte die Macht dieser Waffe, als er den Satan, dem Teufel, sozusagen ein Gefecht lieferte. Bei der Versuchungen in der Wildnis verteidigte sich Jesus gegen drei satanische Attacken, indem er wirkungsvoll Gottes Wort einsetzte und sagte: Es steht geschrieben. Und wenn wir lernen, wie man dieses Schwert geschickt gebraucht, dann können wir sanftmütigen helfen, aus der Gewalt Satans befreit zu werden. Und da sollten wir dran denken, dass es Seelsorge gibt und dass es auch ein Ältestengebet gibt für denen, die in Gefahr sind. Und so ein Soldat lernt er nicht von heute auf morgen, geschickt mit dem Schwert umzugehen. Schulung und fleißiges, ausdauerndes Üben sind erforderlich, um es geschickt und sicher handhaben zu können. Und ich denke, genauso ist es in der geistlichen Kriegsführung. Geschickt mit Gottes Wort umzugehen, lernt man nur, wir wissen es alle, wenn man viel in der Bibel liest, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Unternehmen wir daher unbedingt alle nötigen Anstrengungen, um geschickte Schwertfechter zu werden, instande werden, das Wort der Wahrheit recht handzuhaben. Und jetzt kommt's: Fahrt fort, anhaltend zu beten. Ja, regelmäßig in den Gottesdienst gehen, Bibelstunden zu besuchen, helfen uns dabei, dass unsere geistliche Waffenrüstung in gutem Zustand bleibt. Ich denke, jeder Handwerker weiß, wenn sein Werkzeug gut in Schuss ist und wenn es gut aufgehoben ist, dann kann er auch lange der Zeit mit dazu arbeiten. Und dazu gehört auch, dass wir anhaltend im Gebet bleiben. Dass wir auch für unsere verfolgten Geschwister beten. Unser Gebet, das ist die stärkste Waffe gegen den Feind. Ich denke, das wissen wir alle. Und Jesus hat mal gesagt: Ich habe die Welt besiegt. Und Gott, der möchte auch, dass wir siegen und uns mit Paulus eins machen. Ich habe den vortrefflichen Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, sagt der Paulus. Ich habe den Glauben bewahrt. Mit Gottes Hilfe und mit seiner Kraft können wir den Teufel widerstehen. Und ich denke, das ist ein Privileg und ein Zuspruch, den wir Christen haben. Sind wir uns dessen auch bewusst? Wir können uns darauf verlassen, was in seinem Wort steht. Und wenn wir das machen, was in seinem Wort steht, dann sind wir einfach Gerettete, dann werden wir einmal bei ihm sein. Und ich sage immer wieder, dieses Evangelium gilt es zu verkündigen. Ich bin ja auch ein Gideon. Und im Anfang ist mir das schwer gefallen, von Gott zu erzählen, fremden Menschen einfach zu sagen, was ich erfahren habe durch Gott. Und ich selber bin ja erst mit 40 Jahren zum Glauben gekommen. Und es war für mich oft eine Überwindung, in der Schule oder irgendwo in einen Gottesdienst zu gehen, um von Gott zu erzählen, wie er mein Leben verändert hat. Im Anfang habe ich ja gedacht, ich kann es verstecken, dieses neue Leben. Aber das war nicht möglich und das war auch nicht der Sinn. Aber das musste ich erst erkennen. Und es ist einfach für mich immer wieder ganz neu bewegend, wenn man gerade jungen Menschen auch von Jesus erzählen kann. Viele wissen, dass es Jesus gibt. Viele wissen, was in der Bibel steht. Aber viele wollen sich halt nicht dran ändern, nicht dran halten, weil doch manches, was drinnen steht, an unserem Ego geht. Das kratzt an unserem Ego. Bin ich wirklich so? Muss ich mich verändern? Und ich sage immer wieder, das muss jeder selber, jeder Einzelne für sich selber entscheiden, wo er steht. Und das ist einfach mein Ansinnen. Dazu ist Jesus in diese Welt gekommen. Und ich bete einfach immer wieder dafür, dass wir das spüren, dass wir den Menschen zeigen können, was es bedeutet. Und es gilt auch für uns Christen, die schon lange feststehen im Glauben, dass wir einfach immer wieder durch Geist und Flehen für die Menschen da sind, dass wir beten für die Heiligen, wie es im Brief drinnen steht. Und dieser Geist, dieser Friede, den wir kriegen, den wir weitergeben sollen, der befähigt uns einfach, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus sagt ja auch: Werdet mir ähnlicher, dann werdet ihr meine Nachfolger, meine Jünger. Und es ist immer wieder spannend zu erfahren, wie ein Mensch, neu zu Jesus kommt, wie er neu von Jesus gerufen wird und wie ein Ähnlicher kommt. Der eine braucht länger, der andere ist eher dran, je nachdem, wie Gott es will. Und für mich ist es einfach ein wunderbares Zeichen und eine wunderbare Gelegenheit, dass man einfach einmal den Menschen sagen kann, was in seinem Wort drinnen steht und was es bedeutet. Nicht nur, was uns angenehm ist, sondern auch das, was ich vorhin gesagt habe, bei unserem Ego kratzt. Und dazu möge uns wirklich der Herr segnen und befähigen, dass wir diese Botschaft, die er uns geschenkt hat, weitergeben können. Dass möglichst viele Menschen noch errettet werden. Das ist das Ziel von der Bibel und das Ziel dieser guten Nachricht. Es soll noch möglichst viele gerettet werden. Und dazu haben wir auch diese Waffenrüstung Gottes bekommen. Und wenn wir die wirklich vollständig anlegen, wenn wir die tragen, nicht bloß ab und zu, dann sind wir einst einmal bei ihm und werden sehen, was unsere Rüstung alles ausgehalten hat. Und dazu wünsche ich uns wirklich Gottes Segen und dass sein Friede uns wirklich befähigt, ihm ähnlicher zu werden und diese Waffenrüstung immer zu tragen. Amen.